Aber jetzt nimmt er
Meine
auf.
Morgenstimme. Okay.
Läuft, ja?
Läuft, Mann.
Okay. Janne, wo auf der Welt treibst du dich gerade wieder rum?
Moin, Schweinenasen. Wir haben wieder ein neues Team-Member. Team Lisa wächst. Und heute haben wir Janne Müller-Wieland am Start. Janne ist Captain der deutschen Hockey-Nationalmannschaft. Und Hockey, das ist auch unsere Base. Janne und ich kennen uns vom Hockey, seit ich auch denken kann eigentlich. Janne hat ein bisschen Vorsprung an der Stelle. Aber wir sind zusammen im selben Hockeyverein groß geworden, im Uhlenhorster Hockey Club, haben da sogar auch noch einige Jahre in den Damen dann zusammengespielt. Und diese langjährige Verbindung könnte man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle anhand von Insidern oder einer gewissen Selbstverständlichkeit in unserem Gespräch raushören. Ich hoffe, ich erkläre alles oder wir erklären alles, damit da keine Missverständnisse oder ungeklärten Sachen hängen bleiben. Vielleicht vorweg einmal, sie nennt mich immer Lance oder Lancy. Das ist der Spitzname, den mir die Hockeyfamilie vor vielen Jahren gegeben hat, der sie bis heute auf jeden Fall durchzieht. Enge Freundin nennt mich auch heute immer noch so, also nicht wundern. Ansonsten inhaltlich. Wir reden über Netzwerken, über Mut, über Neugier, die sie als eine besondere Charaktereigenschaft von sich selbst beschreibt. Wir reden über Stress und Stressresistenz und den besonderen Wert einer gesunden Feedback-Kultur. Außerdem erzählt sie uns noch, wie zur Hölle sie mit einem Schiedsrichter auf Samoa gelandet ist. Das ist eine ganz nice Story. Und sie verrät uns das Motto, das sie im Leben weiterbringt. Wir haben die Folge zwischen Weihnachten und Silvester aufgenommen, nur damit ihr das so ein bisschen zeitlich einordnen könnt. Und eine Sache, die ich besonders mitgenommen habe persönlich aus dieser Folge, ist ein Move, den Janne sich angewöhnt hat. Immer wenn was schlecht läuft und sie das abhaken möchte, dann macht sie diese Bewegung. Sie funktioniert. Ich find's mega geil. Vielleicht wäre das ja auch was für den einen oder anderen von euch. Und noch eine Sache zum Schluss. Der Ton ist kacke. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, warum zur Hölle das so passiert ist. Ich habe nichts anders gemacht, aber ab und zu raschelt es so komisch im Hintergrund und ich habe es nicht gebacken bekommen, das hinterher raus zu faden oder was da der richtige Begriff ist, I don't know. Also please don't hate. Es raschelt ein bisschen, aber auch nur an manchen Stellen und ich hoffe, es stört euch nicht und nimmt keine Qualität vom Inhalt auf jeden Fall weg. Janne hat richtig viel zu erzählen. Sie ist eine weitere Vollkanone, nicht nur Hockey, sondern auch Beruf. Kriegt sie alles unter einen Hut und jetzt erzählt sie euch nämlich wie. Ganz viel Spaß mit Janne. Das ist ein Zitat. Wo kommt das her?
Das ist, glaube ich, meinem Lifestyle geschuldet, der sich gefühlt überall und nirgendwo auf der Welt befindet. Nee, heißt gar nicht mein Lifestyle, aber es ist einfach viel, also Nationalmannschaftsreisen, Bundesligareisen. Dann, wenn ich selber mal frei habe, dann verreise ich auch gerne oder pendel zwischen Hamburg und London viel. Also irgendwie.
Das klingt so geil.
Ja, es klingt. Für mich ist das Gefühl ganz normal und wenn ich länger als ein paar Tage in einem Ort bin, dann denke ich so, oh, ich könnte schon wieder los. Aber für andere Leute wäre das, glaube ich, purer Stress. Aber deswegen, also ich melde mich auch bei meiner Oma am Telefon immer mit, hallo Mama, hier ist Janne aus Buenos Aires. Oder wo ich gerade bin, damit sie direkt weiß, alles klar, ich komme eh nicht hinterher, Janne, erzähl mir einfach, wo du bist.
Geil. Ich hoffe, im Gespräch kommen wir auch noch, vielleicht nicht auf alle Stationen, aber auf viele. Aber wir müssen natürlich der Reihe nach machen und richtig anfangen, weil die Zuhörer wissen ja noch gar nicht, wer du bist. Herzlich willkommen, natürlich. Also. Janne, bei Team Lisa. Geil, dass du dir die Zeit genommen hast. I appreciate it. Wir sitzen in deinem Elternhaus.
Unterm Tannenbaum.
Unterm Tannenbaum. Wir haben auch gerade schon gesagt, ich bin wie in der 7. Klasse gerade mit dem Fahrrad von meinen Eltern hierher geradelt, wie zum Spieldate. Aber wir müssen dich natürlich jetzt vorstellen. Shoot bitte. Wir fangen mal an mit den Stats. Wer bist du? Was machst du? Warum hast du so einen kranken Lifestyle?
Kranken Lifestyle.
Ja, Mann.
Ja, Janne Müller-Wieland, 33 Jahre alt, aus Hamburg. Deswegen auch gerade in Hamburg mit dir, weil Heimatbesuch über die Feiertage. Habe, keine Ahnung, 310 Länderspiele.
Boah.
Wahrscheinlich.
Oh Gott, Janne.
Genau.
Ausweise, Kisten,
Mami, Lisa hat gekleckert.
Lisa.
Oh, fuck. Lance, Digga.
For real.
Ist okay. Scheiße. Machen wir da weg. Oh, fuck. Da, ich glaube, sie haben schon viel Schlimmeres erlebt.
What is that?
Also Lance hat gerade das weiße Kissen hier mit Kaffee beträufelt.
Und ich noch so, hahaha, Spieldate, gefühlt wie 12. Ja, hat sich auch nichts verändert.
Ich mache mal weiter. Mhm. 310 Länderspiele, keine Ahnung, wahrscheinlich genauso viele, nee, mehr Bundesligaspiele für den UFC Hamburg. Drei Olympiaden jetzt hoffentlich.
In welcher Sportart?
Im Hockey, Hockey. Spielen. Hoffentlich bald die vierten Olympischen Spiele, also jetzt 2020 in Tokio. Hab BWL studiert und auch viel, also in größeren Corporates, so wie EY und PwC gearbeitet, aber auch in Startups, auch normal Startup, aber auch Sports-Tech-Startup. Also mich interessiert mehr als nur Hockey, aber am Ende ist natürlich gerade vor Olympia meistens der Fokus dann doch auf Vollgas-Hockey. Aber am Ende ist im Sicht... Genau, zwei Geschwister und ansonsten, der Rest kommt bestimmt noch.
Safe. Klingt natürlich jetzt erstmal sehr, sehr wild, weil Vollzeit-Hockeyspieler und dann noch so, oh, und hier noch ein Startup und in den großen Firmen gearbeitet, ist natürlich dann so ein bisschen die klassische Diskussion wieder als Amateursportler, aber auf Profiniveau, wie man das Ganze vereint mit dem Leben nebenher so, ne, dass man führen muss, um alles irgendwie auch zu bezahlen, um es mal runterzubrechen.
Ja, ja, genau. Das eine ist natürlich bei uns der finanzielle Punkt, wo wir einfach wissen, erstens, teilweise können wir es uns gar nicht finanzieren währenddessen und zweitens werden wir auf gar keinen Fall ausgesorgt haben nach der Hockeykarriere. Ja. Aber es ist bei uns auch einfach, uns interessieren einfach noch andere Sachen und wir haben irgendwie intellektuell, wollen wir uns auch weiterbilden und da hat jede, vor allem bei uns in der Damenmannschaft, einfach jeder Bock auch zu studieren und sich irgendwie auch auf einem anderen Feld noch weiterzuentwickeln. Auch wenn das Studium bestimmt mal länger dauert, aber so irgendwie, und das glaube ich, finde ich auch ganz wichtig, dass wir neben dem Hockey noch was anderes haben. Es gibt andere Nationen, die sind zentralisiert, die machen halt nur Hockey jeden Tag und nur mit den gleichen Leuten und das ist dann richtig dein Job und ich glaube, wenn es so richtig dein Job wird und deine Leidenschaft dadurch so ein bisschen, naja, vielleicht eingeschränkter wird oder ein bisschen weniger wird, dann hast du auch ein anderes Flair da drin, so, und dann performst du vielleicht auch anders. So, weil du musst und das ist dein Job und nicht so, geil, ich darf Hockey spielen auf höchstem Niveau und vielleicht zu Olympia fahren und nebenbei versuche ich aber auch noch so meine zweite Karriere voranzutreiben, dass selbst wenn Hockey nicht klappt, dann habe ich irgendwie sowas, wo ich dann da weitermachen kann, was mir auch Spaß macht. Und ich glaube, so dieses Horizont erweitern, das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und in Deutschland dieses zentralisierte System wäre, so wie wir, was für Charaktere und Persönlichkeiten wir sind, auf jeden Fall schwerer. Allein schon, weil du musst ja in Deutschland erstmal sagen, wo zieht ihr alle hin? So, dann geht's ja schon los. Ne?
Ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Da sagt natürlich jeder so, nee, Hamburg, nee, München, nee, Berlin. Nee. Also es ist ja auch ein ganz anderes Land. So in England dreht sich eh alles rund um London, so im Großraum. Und dann ist ja auch okay, also kannst du auch überall hinfahren in 2-3 Stunden. Aber in Deutschland, da will ich nicht die Entscheidung treffen, wo dann die Base ist, wo wir alle hinziehen müssen. Weil es gibt einfach zu viele lebenswerte Städte und ich will aber das studieren an der Uni und ich will in dem Club spielen. Das ist halt auch der große Vorteil, dass unsere Bundesliga einfach sehr, sehr stark ist und du sagen kannst, wenn wir in der Bundesliga spielen und in unseren Vereinen trainieren, dann haben wir trotzdem ein sehr gutes Training und jede Woche Competition und dadurch können wir uns das erlauben, nur in Campform zusammenzukommen mit der Nationalmannschaft. Ich meine, wir sind immer noch 150 Tage im Jahr unterwegs, aber ja, so können uns das erlauben, dass wir trotzdem die Bundesliga spielen und jeder sich aussucht, wo will ich wohnen und wo will ich trainieren.
Das habe ich noch nie so gesehen, Janne, dass es, also klar wäre geil, dass es zentralisiert wäre, weil das würde das Ganze ja auch viel mehr professionalisieren noch und vielleicht nochmal auch sportlich auf ein anderes Level heben. Und wahrscheinlich wäre dann für euch auch nochmal so, wenn wir gerade auch den finanziellen Aspekt angesprochen haben, würde das eine andere Rolle spielen. Aber so wie du es gerade gesagt hast, jetzt ist es für dich schon auch noch immer ein bisschen Hobby eigentlich, ne? Also du hast deine berufliche Karriere und andererseits auch deine Hockey-Karriere, aber die hat immer noch so den Aspekt so geil, ich kann den Kopf ausmachen, oder?
Ja, ja, wie gesagt, ist unsere Leidenschaft, so nach wie vor. Und das machen wir, weil wir Geld verdienen wollen, sondern weil wir dafür sterben würden, irgendwie bei Olympia zu spielen oder auf höchstem Niveau. Und wir wollen uns aber messen auf dem Level und um die Welt reisen. Und es ist aber eine Ehre, mit der Nationalmannschaft unterwegs zu sein. Und nicht, weil ich pro Länderspiel 1.000 Euro kriege. Ich glaube, das haben die Fußballerinnen bekommen. das wären jetzt 310.000 Euro bei mir schon. Das wäre schon natürlich auch cool gewesen.
Der Blick gerade. Oh, wow.
Na, also ich meine, wie gesagt, wir freuen uns auch, wenn wir dafür Geld bekommen, aber es ist nicht die Hauptmotivation. Und das macht es eben so intrinsisch. Und deswegen glaube ich einfach nochmal, hast du irgendwie was anderes dahinter, als jetzt ein Profisportler zu sein, der auch Profisport Geld verdient. Ansonsten muss man aber sagen, selbst wenn wir zentralisiert wären, oder der Hobby klingt immer so, wir machen das nicht so ernsthaft. Wir trainieren ja trotzdem.
Ach so, nee, das war
mehr. Also ich glaube, wenn wir zentralisiert wären, würden wir auch nicht viel mehr trainieren, außer dass wir als Mannschaft zusammen trainieren und uns ein bisschen besser einspielen. Mhm. Aber jetzt trainieren wir auch morgens, nur halt sehr früh, damit wir danach noch in die Uni gehen können oder zur Arbeit gehen können. Und abends auch wieder so. Und das ist vom Pensum her schon so, ja, hart an der Grenze dazu, dass wir uns nicht verletzen, aber halt trotzdem maximal viel trainieren. Hast du ja gerade
ja, da vielleicht eine kleine Anekdote an der Stelle. Janne hat mich freundlicherweise mit ihrer Schwester Roda am
27.
mit in unseren gemeinsamen Hockeyclub genommen, wo wir zusammen aufgewachsen sind quasi, und hat mich das Training mitmachen lassen. Wir haben erst Sprints gemacht und wir haben dann Kraft noch hinterhergeschoben. Und also abgesehen davon, dass ich einfach 100 Jahre gerade nichts gemacht habe, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal Sprints gemacht habe.
Du warst der Köder.
Ja, ich war der Köder. Ich durfte immer zuerst starten und Roda konnte mich dann catchen und hatte den Druck von dir von hinten. War super. Gern geschehen.
Ja, danke schön.
Gerne. Vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz einschieben, so wie du aber zu deinem Sport gekommen bist. Das ist für mich natürlich auch ein bisschen selbstverständlich, weil eben ich habe eine große Schwester, die ist so alt wie du. Roda, deine kleine Schwester, ist ein Jahr älter als ich. Ich habe immer mit Roda zusammengespielt. Ich weiß alles, aber erzähl doch mal vielleicht noch so, wie du...
Ja, die da draußen nicht.
Ja, genau. Wie du zum Hockey gekommen bist. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen, was das ja für dich so bedeutet, auch wenn du sagst, so die intrinsische Motivation ist so groß, das wirklich so zu machen, am Limit zu spielen, so, wir verletzen uns nicht, aber sind knapp davor, ja, ne?
Ist das
ja
Holz? Auch schon,
das Rattern ist bestimmt auch Holz, ja. Also das ist ja schon eine krasse Aussage, und wie man da so hinkommt, so krank zu hustlen und eigentlich zwei Jobs gleichzeitig zu machen, das muss ja auch irgendwo herkommen, so, wo kommt's denn her?
Ja, ist also eine gute Frage, so zu deiner einleitenden Frage. Meine Mutter hat früher Hockey gespielt, auch beim HTC, eigentlich beim Feind.
Ja, in der das habe ich in einer anderen Podcast-Folge, das wusste ich gar nicht.
Ganz schlimm. Nein, Quatsch. Also meine Mutter ist einfach in Winterhude aufgewachsen und da war eben der Harvesterhude THC direkt um die Ecke und war da auch Deutsche Meister und auch relativ erfolgreich, hat aber spät angefangen eigentlich und hat auch Volleyball gespielt und hat dann aufgehört mit beiden, weil schwanger und geheiratet und hier hingezogen. Und naja, und dann ist mein großer Bruder irgendwann alt genug gewesen, um einen Sport anzufangen. Und dann hat sie, bevor er mit dem Fußball anfängt, schnell gesagt, okay, komm, wir gehen jetzt in den nächstgelegenen Hockeyclub. Und das war eben der UHC, wo wir jetzt auch immer noch sind.
Warum sollte er nicht Fußball spielen?
Ich glaube, das war für sie, also ich glaube, sie hat immer sehr positive Erfahrungen mit dem Hockey gemacht. Und Fußball ist ja gefühlt, also ich meine, spielt sowieso jeder im Garten und in der Pause und so. Ich habe auch so viel Fußball gespielt in meinem Leben, aber so jetzt vielleicht nicht der Sport, wo du sagst, da will ich jetzt... Also für meinen Bruder. Zumindest hat sie es halt probiert. Ich meine, es hat geklappt. Und dann sind wir ich war halt als kleine Schwester immer schön mitgedingelt und am Rand rumgedödelt. Und dann kam irgendwann, okay, jetzt...
Gedingelt und gedödelt.
Die Hamburger hier. Und dann war irgendwann, war ich alt genug, um dann selber in den Hockey-Kindergarten zu gehen. Also mit 6, glaube ich, fängst du dann an. Und lustigerweise hat mein Vater, fand es immer richtig scheiße früher. Der hat auch, als er zugucken musste bei Mami früher noch... Also da gab es noch andere Regeln und ich glaube, das war auch nicht der schönste Sport in dem Moment. Und er fand es richtig so, oh, so was für ein Kacksport. Und dann war es irgendwann, als dann Johannes angefangen hat und dann ich angefangen habe und das Spiel sich sowieso geändert hatte und wir so in diesem UHC drin waren mit Hockey, Tennis und Familienclub, dann hat er so irgendwann auch angefangen, weil er meinte, ich bin jetzt das ganze Wochenende hier, dann kann ich auch so Elternhockey anfangen.
Und jetzt ist er übrigens...
dann so irgendwann so, willst du nicht Jugendwart machen? Und er so, ach ja, okay. Und jetzt ist er seit, keine Ahnung, viel zu lange, 16 Jahren Präsident und ist so richtig Feuer und Flamme dabei. Ich meine, Präsident ist natürlich mehr so das Ganze drumherum, aber das musst du auch erstmal machen, unentgeltlich.
Ich wollte gerade sagen, aber dann wären wir wieder
gerne, wieder auch so eine intrinsische Motivation. Ja. Und ich muss aber sagen, ich bin ganz froh, dass es bei mir sich alles so ziemlich natürlich entwickelt hat. Es war so nie so diese, krass, im Moment willst du jetzt Leistungssport machen oder nicht, sondern du machst halt Hockey, Tennis, Flöte, Klavier und dann irgendwann darfst du die Flöte abgeben, weil auch endlich, weil Mami ist einfach zu viel. Dann habe ich, glaube ich, Tennis und Hockey mich irgendwann entscheiden müssen. Es war auch klar, Mannschaftssport und Hockey. Und dann durfte ich irgendwann endlich auch Klavier aufgeben. Es war schön, aber
wie danke, geil. Ey. Wow. Endlich durfte ich.
Ja, jeden Sonntag nochmal schnell Krampfüben gemacht, weil Montagsunterricht war. Und die, also manche hatten ja einfach nur Unterricht und meine Lehrerin war aber richtig streng. Also ich musste auch performen. Es war immer so, oh. Okay, naja, auf jeden Fall dann nur noch Hockey. Und dann kam aber Hamburger Auswahl dazu und Athletiktraining. Und dann spielst du in zwei Mannschaften, also eine Altersklasse höher mal mit und so. Und dann mal U16, das erste Osterturnier. Und irgendwie, also ich bin so diese ganzen Stufen normal durchgelaufen und habe gar nicht so doll gemerkt, dass es immer mehr wurde oder immer krasser wurde oder vielleicht auch einfach schwieriger wurde. Auch weil es meistens geklappt hat. Also ich habe mich teuer angestrengt, aber ich wurde auch meistens nominiert oder eigentlich immer nominiert. Und dadurch hat sich das so reingeschlichen. Und dann CKWM zum Beispiel, das war während der Schule, da habe ich danach dann Nachhilfe bekommen.
CKWM ist U21?
Genau, ja. U21-WM. Da habe ich dann 3 Wochen Schule verpasst. Da habe ich dann Nachhilfe bezahlt bekommen danach, damit ich wieder aufholen kann
von
der Sporthilfe.
Ja.
Weil so 3 Wochen Mathe-LK verpassen und so, das kann halt schon fürs Abi blöd
du
sein.
Du hast Mathe-LK? Oh Gott.
Ja, Mann. Weil Herr Wesemann Englisch gemacht hat.
Oh, und du wolltest nicht?
Ich glaube, der wollte mich nicht. Das wäre das Problem gewesen.
Geil.
Ja, naja. Lancy liebt Wesi und ich nicht. Nein, also ihr Mathe-LK, genau, mit den ganzen Nerds. Das war eigentlich ganz geil. Gut, aber auf jeden Fall so das erste Mal auch dann Schule verpasst und es wurde halt immer mehr. Ja. Und dann war es aber während meines Studiums irgendwie klar, wenn ich jetzt irgendwie Olympia spielen kann und da war ich die Jüngste dann im A-Kader und wurde nominiert als Jüngste, dann schreibe ich auch eine Klausur nochmal nach oder gehe nicht in die Vorlesung. Es war sowieso, mein Studium war sowieso sehr autodidaktisch. Also das war ziemlich so self-made eigentlich.
Ich hasse autodidaktisch, glaube ich.
Ich auch, aber hätte noch mehr gehasst, danach, also länger zu brauchen, weil ich danach nochmal in jede Vorlesung komplett gehe. Also ich wollte dann lieber, ich bin zum Beispiel nach Peking, bin ich zurück nach Hamburg gewechselt, weil die Uni Düsseldorf hat mir verboten, Sachen nachzuschreiben. Weil meine Grundolympiade nicht gut genug war. Also wäre ich schwanger gewesen, hätte ich nochmal nachschreiben dürfen. War ich aber nicht.
Das ist geisteskrank, ne?
Genau, und das waren Jahresklausuren. Also ich hätte ein komplettes Jahr, mein ganzes zweites Bachelorjahr verloren. Und dann meinte die Uni Hamburg.
Das ist die offizielle Uni Düsseldorf.
Ja.
Hast du es nochmal irgendwann angemerkt oder so? Weil das ist ja, also viel diskriminierender.
Also ich weiß das jetzt, dass es jetzt deutlich besser ist, weil ein paar von unseren Mädels sind in Düsseldorf an der Uni. Aber sind auch dann irgendwie Medizin und Psychologie. Es kommt halt super krass auf deinen Professor an und auch den Lehrstuhl. So. Und damals, ich glaube, es war auch einfach überfordernd für die, weil das hatten die wahrscheinlich noch nie gehabt, dass da jemand kam und meinte so, Leute, wie sieht's denn aus?
Ja, ja.
Und also ich bin mir sicher, dass sie es inzwischen auch ein bisschen angepasst haben, aber wir haben das immer noch, dass je nach Professor oder Lehrstuhl du teilweise richtig Probleme hast.
Ja.
Naja, dann hat aber die Uni Hamburg netterweise gesagt, ey, komm zurück nach Hamburg, dann darfst du bei uns alle Kurse gleichzeitig besetzen, also in jedes Semester rein, weil ich musste ja so viel nachholen, weil ich die ganzen Klausuren nicht schreiben konnte.
Und du so, well, thanks, amazing.
Und bin dann halt zurück nach Hamburg und habe dann aber in einem Jahr sozusagen 2 Jahre gemacht, also das letzte, was ich verpasst hatte.
Und das ging?
Das neue, das war halt ein richtig Terrorjahr.
Während du aber auch Vollzeit Bundesliga und Nationalmannschaft.
Genau, ich meinte halt so, mein Gott, also ich saß dann halt im 1., 3. und 5. Semester gleichzeitig.
Kanntest auf jeden Fall dann alle.
Ja, im 1. war es so, nie einen Platz bekommen, alle erste Tüten und ich so, boah. Ich war eigentlich ja offiziell 5., im 3. war es halt so, okay. Mhm. Und 5. war eigentlich so meine Leute mit, ein paar davon kennst du auch. Und dann habe ich mich halt angemeldet am Prüfungsamt und zu allen Klausuren und das Prüfungsamt auch so, sind Sie sich sicher?
Du so, nein.
So, ja, aber ich war halt so, ja mein Gott, ich probiere es jetzt halt zum ersten Versuch und wenn ich durchkomme und wenn es eine 4-0 ist, dann Halleluja, und wenn nicht, dann probiere ich es im 2. nochmal. Aber ich will auf gar keinen Fall länger brauchen als alle anderen, mit denen ich angefangen hatte. Das war so meine größte Horrorvorstellung, dass ich dann alleine noch in die Uni gehen muss danach.
Aber das ist auch ein krasses Ziel eigentlich, ne?
Genau. Also sonst hätte ich es, glaube ich, auch nicht geschafft. Aber ich habe mir selber so dieses, das will ich nicht. Und dann habe ich das, und so habe ich es halt auch geschafft. Also ich habe viel geschrieben und bestanden und dann hatte ich ein paar mündliche Prüfungen, weil ich auch da wieder beim Schreibetermin mit der Nationalmannschaft unterwegs war. Und dann habe ich da irgendwie durchgewurschtelt und dann war ich ja gleichzeitig fertig mit allen und habe dann aber tatsächlich meine Bachelorarbeit ein bisschen nach hinten raus entspannt in die Länge gezogen. Aber das war ja dann auch egal, in Anführungsstrichen.
Hast du auch einen Master gemacht?
Nee, ich habe ein MBA gemacht.
Ach so.
Genau, ich wollte halt keinen Master in Deutschland machen, weil es 2 Jahre Theorie für mich nochmal so. Mhm. Ich war schon während des Bachelors eigentlich vor jeder Klausurenphase habe ich meinem Papa immer E-Mails geschrieben, so, Papi, ich höre jetzt auf, ich fange jetzt da und damit an, ich mache jetzt das und das. So, ich wollte halt so machen und hands-on.
Ja.
Und Papi jedes Mal so, Janne, schreib erstmal deine Klausur.
Bro.
Ja, mach mal deinen Abschluss. Und ich so, oh. also zum Glück habe ich es auch gemacht so. Mhm. Irgendwie war ich dann ja auch vernünftig genug. Aber eigentlich war es immer so, let's do it. Und nicht, jetzt nochmal 2 Jahre Theorie-Master so in Deutschland.
Ja.
Und das war beim MBA dann ganz cool. Den habe ich dann jetzt 2014 bis 2016 gemacht. Aber das ist ja berufsbegleitend. Und du musst halt vorher 5 Jahre Berufserfahrung haben. Und wir hatten halt voll die heterogene Gruppe. Also ich hatte irgendwie einen Mathematikprofessor da drin und eine Sozialökonomin und die Maschinenbauer. Also es war irgendwie cool mit irgendwie auch, keine Ahnung, 10 verschiedenen Nationalitäten und wo du richtig so auch von den anderen viel lernst und nicht so dieses, naja, stupide Frontalunterricht machen.
Ist schon crazy. Ja, ne, ich habe das irgendwie, also wie gesagt, wir kennen uns seit 100 Jahren, aber irgendwie so, so krass nicht auf der Kette gehabt, dass es ja so krass viel auch gleichzeitig ist. Und dann kommt ja dazu, dass man mit der Nationalmannschaft, bei der du übrigens Captain bist, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, so on the side, also da auch noch eine Führungsposition einnimmst, was ja wahrscheinlich auch ja irgendwie nochmal mehr erfordert auch von dir als Mensch so, wenn du dann mit den Mädels unterwegs bist, dass das ja, also es sind ja wirklich 2 Fulltime-Jobs. Glaubst du schon, dass du aber auch so ein Typ bist, der so viel macht? Weil es ist ja jetzt nicht, glaube ich, nicht so, dass jedes Mädel in dem aktuellen A-Kader das gleiche Pensum hat wie du.
Ja, nee, genau. Ich glaube, man muss schon auch Typ dafür sein. Und ich bin relativ stressresistent wahrscheinlich. Oder nehm Sachen anders wahr und stuf sie nicht so als Stress oder Druck ein, sondern eher, also ich denke immer, solange die Sachen Spaß machen, merkst du auch gar nicht, wie viel du arbeitest oder hustlest oder so, weil das irgendwie dir leicht fällt. So. Ja. Weil sobald das irgendwas ist, wo ich keinen Bock drauf habe, dann finde ich das auch, also dann wird mich das auch richtig müde machen und es anstrengend sein und so. Und wir waren jetzt in Argentinien und da meinte unser Manager zu mir, ich weiß gar nicht wieso, aber so aus dem Nichts beim Essen, Janne, sag mal, bist du auch irgendwie jemals gestresst oder keine Ahnung, bist du auch immer mal, chillst du auch irgendwann mal? Und dann meinte ich so, hey, ich chill voll viel, weil ich wirklich meiner Meinung nach total viel chille. Und dann meinte Anne Schröder, meine Mitspielerin, so, nee, Fabi, ich glaube, Janne nimmt Stress einfach anders wahr. Oder was für viele Leute Stress wäre, ist für mich halt gar kein Stress. So. Und deswegen kriege ich relativ viel unter einen Hut.
Ja.
Bin aber, glaube ich, inzwischen relativ effizient so in dem, wie ich Sachen nebenbei organisiere oder mache on the go und nicht, weißt du, du kannst das ja immer ein bisschen komplizierter machen und so eine richtige Studienarbeit raus oder mal schnell, ja, das meiste ist tatsächlich einfach nur überhaupt mal schnell jemanden fragen oder was, so jemanden kurz anfunken, weil viele machen sich schon so vorher die krassen Luftschlösser-Gedanken.
Wow.
Gutes Wort. Und so, ja, aber, und verkomplizieren das schon, anstatt einmal zu sagen, ey, ich ruf mal kurz Lenz an oder ich schreibe mal kurz, sag mal, was meinst du, ja, nein, und dann habe ich ein Nein und dann weiß ich auch direkt, okay, kann ich vergessen, muss ich gar nicht weiter mich irgendwie drin verzetteln, so. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, diese ganzen Teamsachen, die fallen mir auch leicht, weil es mich ehrlich vom Herzen interessiert und ich das will und mich drum sorge oder kümmere oder so. Aber manchmal so am Ende des Jahres, also dieses Jahr war super krass, wir waren so viel unterwegs und dann in jedem Kontinent irgendwie ein paar Mal
kommen
gefühlt.
Kommen wir gleich auch noch drauf.
Genau. Gerne, und da meinte ich am Ende dann auch, das Ding ist halt, wenn wir auf Tour sind, wir haben eigentlich auch ja genug Mittagspause und sowas, weil wir sollen uns ja auch irgendwann mal kurz regenerieren können und
müsst
kurz
ihr auch,
erholen
ne?
können,
um
klar.
Wieder die Leistung dann
sonst,
auf der Platte
sonst
zu bringen.
Sonst brennst du halt immer durch. Aber in den Pausen, die Pausen sind bei mir halt oft gefüllt mit hier nochmal ein Treffen mit der Leadership Group und da nochmal ein Treffen mit dem und da nochmal kurz mit dem Trainer geredet und dann nochmal.
Also oder so, du lernst halt programmieren zwischendurch. Oder so.
Das ist schon krass. Ja, aber das ist sowas, was kann ich immer noch hinten runterschmeißen, so falls es aber so dieses, teilweise hast du halt keine Mittagspause oder sowas, weil du einfach irgendwie nochmal, es sind so Kleinigkeiten, aber es kommt dann immer so zusammen oder du hast dazwischen immer nur 10 Minuten Pause, wo du nicht einmal so, oh, ich fläze mich jetzt auch mal kurz hin.
Ja.
Aber andererseits, wenn ich die Zeit habe, dann nutze ich die, glaube ich, auch und dann reicht es mir auch immer mal kurz, meine Stunde auf dem Bett gelegen zu haben. So. Also, ich glaube, es ist ein bisschen Typsache.
Und,
aber auch inzwischen halt Gewohnheit.
So. Ja, also ganz interessant, das mal nochmal so zu überlegen, dass du gesagt hast, so eigentlich ist es immer sukzessive mehr geworden und das hat sich halt, also einerseits im Hockey und aber andererseits eben auch dann im sagen wir jetzt mal Berufsleben, es hat ja in der Schule angefangen, aber dass man da so sein Limit so gelernt hat, immer weiter auszuweiten. Aber warte, ich habe 2 Fragen, es passiert so viel, dass ich muss kurz selber ein bisschen strukturieren. Ich habe noch eine Frage und dann würde ich so diesen Berufszweig, glaube ich, gerne so ein bisschen abschließen. Und der zweite Punkt ist Netzwerk. Ja, da musst du mich gleich dran erinnern. Mhm. Die erste Frage ist aber so, wenn ich das jetzt alles höre und du hast gerade gesagt, hoffentlich auf Holz klopfend.
Auf Rattern klopfend.
Auf Rattern klopfend spielst jetzt deine vierten Olympischen Spiele im kommenden Jahr. Und also du hast bei Startups gearbeitet, in den großen Unternehmensberatungen, dein MBA gemacht, alles. Was ist so deine, oder hast du eine übergeordnete Vision von deinem Leben oder so ein Ziel, das du erreichen möchtest? Ziel finde ich immer so abgedroschen, aber so wenn du vorausguckst, so wie siehst du dich? Was soll Janne eigentlich erreichen oder wofür soll sie stehen?
Ja, schwer, weil mich so viel interessiert, ja, und so viel irgendwie immer begeistert, wo ich mir ganz viele Sachen vorstellen kann. Aber grundsätzlich, ich irgendwie würde ich mich natürlich schon freuen, wenn man merkt, dass ich da irgendwie einen Fußabdruck hinterlassen habe oder noch nicht mehr hinterlassen, sondern dass es so weitergeht und die Mannschaft sich, weißt du, was wir entwickelt haben über die letzten Jahre, dass das irgendwie weitergetragen wird und das auch viel, ja auch einfach Wertevorstellungen und wie verhalten wir uns miteinander und unser Umgang und so, dass es jetzt dann nicht, wenn man aufhört, dann direkt komplett anders wird. So.
Also das ist jetzt sehr konkret auch auf das Team bezogen, das jetzt gerade Deutschland ist.
Jetzt zum Beispiel die Danas, also so das Bild der
Danas. Die Damen-Nationalmannschaft.
Die Damen-Nationalmannschaft, genau. Was wir ja über Jahre aufgebaut haben, das gibt's, also mit Logo und Namen und so, gibt es die Danas, die Damen-Nationalmannschaft, ja auch erst seit 2010 oder sowas.
Was auch deine Idee war übrigens, ne?
Genau, also wir waren halt früher auch so, man irgendwie brauchen auch mal so eine, wir müssen uns irgendwie
Identität
auch irgendwie. Ja, und haben irgendwie so einen Namen und Logo und dann haben wir damit angefangen und Michi Beermann damals hat das auch ziemlich cool supported und der DRB so ein bisschen, erst ein bisschen Angst, glaube ich, gehabt, ein bisschen widerwillig, so, oh, ich finde nicht, dass die jetzt, keine Ahnung, irgendwie zu stark werden. Ich weiß auch nicht, warum, weil ich meinte so zu denen, wir wollen doch alle das Gleiche, also wir wollen doch, ne, es sind doch eure Nationalmannschaften. Ja. Und inzwischen ist es ja aber völlig normal, Danas, Honamas sind die Herren dann.
Die Hockey-Nationalmannschaft heißt das?
Ja, das sind die Herren. Also, dass das irgendwie so ein bisschen weitergetragen wird und was wir jetzt, nicht nur ich, sondern wir alle über die letzten Jahre gemacht haben.
Ja.
Sportlich wäre es natürlich, also ich war bei 3 Olympischen Spielen, bei den ersten, das war in Peking nach 2004 in Athen, haben die Gold gewonnen. Das heißt, wir hatten ein paar Goldmädels dabei. Wir waren richtig gut, wir haben Halbfinale 2-mal geführt und haben das doch aus der Hand gegeben. Und dann in dem Bronzespiel, das ist so ein richtiges Abfuckspiel. Das ist halt richtig Brainfuck, alles oder nichts. Haben wir halt verloren und so Vierter zu werden bei Olympia ist halt noch mal fieser, Mega weil Kacke, du so nah dran bist. Und von 4 kriegen 3 eine Medaille und eine halt nicht. Und das ist halt ein richtiger Zonk. Und in London waren wir... ja, wirklich.
Sorry.
Ja, weil du halt auch 4 Jahre warten musst, bis du es wieder probieren kannst, wenn du dann überhaupt dabei bist.
Und vor allem die ganze Vorbereitung, die du gemacht hast für nichts dann im Endeffekt, ja.
Genau, und in London waren wir halt Weltrangliste 3 und haben vorher auch alle geschlagen und dachten so, ja, jetzt ne, kommt's. Und dann kam halt, also genau das Gegenteil, weil alle einfach... Also wir haben genauso weitergespielt und alle anderen haben irgendwie nochmal 10% draufgelegt und das reicht bei Olympia halt nicht. Und dann waren wir
in London Rio, seid ihr 7. geworden dann, oder?
Ja. 7., aber wir hätten in unserem letzten Gruppenspiel, hätten wir ins Halbfinale kommen können oder um Platz 5 spielen können oder um Platz 7, je nach Torverhältnis. Mhm. Und zwar so.
Ja, gut, so, aber einfach komplett unter euren Möglichkeiten
genau, und aber Ansprüchen. Es, aber auch es ist halt so eine Nuance, die wurde, wenn du in dem Spiel einfach mal.
Das ist wild.
Ja, es ist krass. Und dann in Rio haben wir Bronze gewonnen und mit einer richtig coolen Mannschaft, aber wenn du dir jetzt das Welthockey anguckst und die Mannschaft und das Potenzial, was wir jetzt haben, dann wäre es dumm zu sagen, nicht zu sagen, wir wollen eine Medaille holen oder wir wollen sogar Gold holen. So. Und wenn dann Gold nicht klappt und es dann nur Silber oder Bronze wird, Halleluja. So. Aber das ist, wenn, und das ist nicht so deutsch und da sind wir sehr eigentlich anders immer, dass wir so, naja, aber eigentlich, die sind auch besser und die sind auch sehr selbstkritisch, was auch gut ist. Aber wir müssen auch sagen, ey, jetzt mal wirklich nur ganz neutral betrachtet, hier ist so viel Potenzial in der Mannschaft. Die anderen Weltmannschaften sind gerade so und so aufgestellt.
Sag mal, so, wer die anderen Weltmannschaften sind so?
Naja, Holland ist ganz klar eins, auch über Jahre. Da haben wir noch Argentinien. Great Britain steht zwar da oben drin, aber eigentlich nur, weil sie das letzte Mal Gold gewonnen haben. Und also die neu, da ist fast keiner mehr da. Also die strugglen gerade ein bisschen. Australien, Neuseeland. Ich meine, Japan als Ausrichter wird auch also die pumpen da richtig viel gerade rein.
So. Aber es ist grundsätzlich keine Weltmannschaft.
Nee, so. Aber also. Aber also ja, es gibt relativ viele, die relativ nah beieinander sind und jeden irgendwie in jedem Moment schlagen könnten. Ja. Aber das ist ja auch eine Chance. Ja. So. Genau, aber das war sportlich.
Ja.
Genau. Und ja, beruflich ist es ganz schwer, weil ich das, also wenn du mir jetzt was von einem Startup erzählst, dann bin ich direkt so, oh ja, geil. Und dann denke ich auch, also es gibt auch größere Firmen, größere, aber eher Startup-Firmen, wo man dann, wo ich mir auch vorstellen könnte, aber ich bin da irgendwie, ich plane nicht so gerne im Voraus. Irgendwie okay. Kommt das dann immer in dem Moment. Und wenn mir das Spaß macht, dann, dann bin ich auch voll dabei. Aber ich kann mir grundsätzlich vorstellen, dass es komisch wird, wenn ich nur noch eine, also ich, wenn man nur noch eine Sache macht, weißt du?
Naja, und nicht, aber du wirst ja wahrscheinlich eh noch weiter auch Bundesliga spielen.
Ja, das ist halt die Frage, ob so. Weiß man dann, wenn das auch aufhört und man dann nicht dann doch wieder noch ein Side-Projekt hat, um da noch so das Ausgleichsprojekt zu haben. Aber es wird, was ich sicher sagen kann, ist, es wird kein 9-to-5-Job, wo ich jeden Tag den gleichen Job mache.
Nee, da passt das überhaupt nicht rein.
Irgendeinem langweiligen Unternehmen. Also mir hat das sehr viel, ich habe ja ein Startup gegründet, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du nicht mehr Hockey spielst, dann kann man das auch wirklich ja so richtig vorantreiben.
Sag mal in zwei Sätzen, wirklich nur zwei.
Innovations- und Gründungsplattform Futree. Wir machen jetzt auch mit der Deutschen Sporthilfe eine Gründerakademie für alle Athleten, die sagen, ich will gründen. Und
geil.
Also ganz cool, weil es läuft auch noch weiter und so. Und die sind inzwischen auch echt, haben irgendwie 15 Leute oder so. Und
so viel zum Thema Fußabdruck. Ja, ist geil.
Ja, also, aber dann haben wir jetzt auch viel alleine gemacht. Aber so, das war so der Start damals und genau, sowas in die Richtung. Aber ich bin gespannt, ich lasse das so ein bisschen auf mich zukommen und kann mir viele Sachen vorstellen.
Ja, glaube ich dir. Okay, an der Stelle dann ein kleiner Cut. Work haben wir jetzt für mich und hoffentlich für die Zuhörer auch ein bisschen abgedeckt. Das zweite, den Punkt habe ich mir selber gemerkt, klopf mir auf die Schulter,
Netzwerk.
War Netzwerk.
Stark, Lenz.
Das passt, ja gut, ne? Mhm. Das passt auch, um so ein bisschen den Bogen zu schlagen zu deinem Startstatement. So, wo auf der Welt bist du jetzt eigentlich gerade? Und wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen die Runde drehe, also du bist als Hockeyspieler mega viel rumgekommen. Klar, einfach, wenn du Nationalmannschaft spielst, offensichtlich hast du dann auch Spiele in anderen Kontinenten. Du hast drei Olympische Spiele mitgemacht. Und dann hattest du jetzt gerade kurz angeschnitten, so ihr wart im letzten Jahr, also in diesem Jahr, auch so mega viel unterwegs, weil es diese, ich vergesse auch mal den Namen,
Pro League,
ja. Die Pro League ist im Grunde ein neues Konzept, wo ihr, ja, hilf mir nochmal, in dem ersten Jahr auf der Südhalbkugel unterwegs seid und Auswärtsspiele habt. Und
es ist eine Weltliga mit 9 Teams und du spielst gegen jeden einmal zu Hause und einmal away.
Ja.
Und wenn du aber halt Australien, Neuseeland, China, Argentinien, USA da drin hast, plus ein paar Europäer, dann musst du halt auch ein bisschen reisen.
Ja, musst du ein bisschen reisen und dann musst du natürlich auch irgendwie wieder einen Job haben, mit dem das überhaupt zu vereinen ist. Also 9-to-5 wäre da an der Stelle sowieso raus. Aber du bist auch mega offen und du wohnst jetzt auch in London tatsächlich und hast also ein unfassbares Netzwerk. Und so wie du gerade auch gesagt hast, du willst effizient sein und pingst dann einfach jemanden an und sagst du ja oder nein, okay, so. Wie wichtig ist für dich ein Netzwerk grundsätzlich? Wie würdest du auch dein Netzwerk beschreiben?
Also super wichtig. Also ich würde es jetzt nicht über alles stellen. Für mich sind Familie und Freunde schon noch so die Basis. Aber am Ende ist das Netzwerk unbewusst das, was alles ermöglicht hat über die Jahre. So. Und ganz viele sehen das immer so negativ, weil es so Networking ist und irgendwie teilweise negativ behaftet, finde ich, ist das so. Mhm. Ich versuche jetzt nur ich versuche jetzt nur einen Kontakt herzustellen, um dann irgendwie einen Vorteil für mich draus zu ziehen. Und so ist es halt gar nicht, sondern es ist, man lernt voll die interessanten, spannenden Leute kennen, finde ich. Ja. Und das, ich bin dann immer so neugierig. Und selbst wenn ich da keinen Vorteil, also wenn ich jetzt nicht so, oh, dann kriege ich bei dir einen Job, sondern finde ich das so spannend und für mich bereichernd zu hören, was du machst und weißt du, so bewusstseinserweitern, dass es schon reicht. Und dann vielleicht in 5 oder 10 Jahren kommt der Moment, wo ich sage so, sag mal, Lenz ist doch bei Sport1 und ich bin jetzt gerade in München. So, und dann vielleicht ergibt sich was entweder zu deinem Vorteil oder zu meinem oder zu keinem oder zum gemeinsamen. Ja. So. Und das ist, finde ich, immer schade, dass ganz viele das so, oh, du Netzwerkst wieder. So, das ist also gar für mich kein bewusster Prozess. Aber am Ende ist es, wenn man überlegt, auch wo ich auf der Welt auch war, ohne jetzt mit der Nationalmannschaft hingereist zu sein, sondern ich war dann, habe irgendwann entschieden, auch relativ spontan, glaube ich, entschieden, so Mami, Papi, ich gehe jetzt ins Ausland
zum Spielen.
3 Monate. Nö, ich wollte einfach mal so ins Ausland.
Ach so.
Ja, und dann bin ich halt dann sechs Wochen in Neuseeland gewesen.
Ah ja.
Und habe dann am Ende bei einer über fünf Ecken Hockeyfamilie, noch nicht richtig Hockeyfamilie, aber der war Teamarzt da irgendwie, bei denen gewohnt und habe da ein Praktikum gemacht. Und es war mega cool, richtig coole Familie und so. Aber die kannte ich auch wieder nur über fünf Ecken, weil ne, Pia Ota war dann den Arzt und den Vater. Und also so.
Pia Ota war auch eine Mitspielerin, ja.
Ja, also ist ja auch egal, wer es gewesen wäre, aber so. Ich kannte die nicht persönlich und habe dann aber, die meinten so, ja, komm vorbei, weil du bist bestimmt nett, ja. Kannst ja, bei uns ja, wohnen. Ja. So. Und dann genauso waren halt weiter in, genau, weiter nach Australien und dann war ich auf Samoa, weil ich meinte, ich wollte unbedingt nach Samoa und dann war ein Schiedsrichter war auch auf Samoa, in Neuseeland und dann meinten wir so, ja, komm, lass zusammenfahren, weil alleine ist blöd. Und dann war ich mit dem Schiri da einfach auf Samoa zusammen. Aber in dem Moment bist du halt so, ja, klar, so, natürlich sind wir jetzt zusammen, ja, unter einem Fliegengitter auf einer Minimatratze. So. Das ist total absurd. Aber genauso auch, ich habe ja in Japan auch eine Saison gespielt und so. Das, ja, das kam dann halt auch alles so zufällig. Und
wie geil du es halt auch so beiläufig sagst. Ja, klar, habe ich auch in Japan
gespielt. Ach, nebenbei nochmal. Das wäre eine eigene Podcast-Folge.
Ja, glaube ich dir.
Genau, und das war zum Beispiel eine meiner besten Lebenserfahrungen. Und ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe damals. Aber so Sachen oder halt auch, wenn es nur ist, irgendwo mal hier einen Job oder da mal ja, irgendwas machen können. Oder halt auch noch nicht mal für mich selber, sondern für jemand anders. Also das, ja, so diese Netzwerkgeschichten sind schon schön, weil du einfach, egal wo du hinkommst, irgendwie kannst du immer andocken,
ja,
und dann dir wieder was Neues aufbauen oder was entwickeln. Das ist jetzt ja gar nicht so ein Schmarotzer-Ding, sondern nee, einfach so,
ja, witzig,
beidseitig schön.
Und das ist auch so ein Ding, ja, irgendwie haben das, merke ich öfter, haben das Frauen so diesen Struggle zu sagen, ich networke oder da, mhm, was Positives rauszuziehen. Oder du hast gerade gesagt, es wird immer so schmarotzerig angesehen, ja, das höre ich mehr von Girls als von,
ja, das kann sein,
Männern. Und dann aber, ich möchte ja hier auch irgendwie immer so ein bisschen vorbildmäßig die Fragen stellen oder so, ja, versuchen, eine Base zu schaffen, wo Leute was rausziehen können auch. Und wenn du jetzt so easy sagst, oh, ich war in Japan und dann habe ich einfach den Schiri angerufen und so, das hat ja aber auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, ne? Also jemand, der vielleicht mega schüchtern ist oder sich nicht selbstbewusst fühlt, der würde halt nicht einfach irgendeinen fremden Menschen anrufen wahrscheinlich. Oder der würde nicht sich trauen zu sagen, okay, dann fahre ich jetzt mal nach Japan und kann weder die Sprache noch kann ich irgendwas lesen, weil es eine andere Schriftart auch ist. Keine Ahnung, was mich in der Kultur erwartet, so, aber ich bin neugierig, das hast du gerade gesagt. Es ist ja auch so ein, ja, ein Mut-Ding. Wie, genau, würdest du sagen, also würdest du dich als selbstbewusst beschreiben? Wo kommt das her?
Ja, wenn ich jetzt manchmal versuche, sage ich so, ich bin eigentlich schüchtern und dann werde ich irgendwie ausgelacht. Aber ich war ganz schüchtern auch als kleines Mädchen oder als Mädchen, weil ich halt einen großen, richtig coolen, großen Bruder hatte oder hab. Und man sich dann immer so ein bisschen versteckt und immer ein bisschen mitläuft. Und weißt du, der hat dann irgendwie die ganze Crowd entertained und ich war so die kleine Schwester daneben dran. Also es war jetzt nicht so, ich war nie so, ey, ich bin hier der Larry und alle all eyes on me. So. Und deswegen, weil du sagst, so, es geht um Selbstbewusstsein, finde ich auch so ein bisschen, ja, auch jetzt, also klar, ich bin selbstbewusst, also ich kann mich jetzt im Winch was sagen und so, aber ich bin jetzt auch nicht der sich immer in den Mittelpunkt drängt, wenn ich merke, da soll ich gar nicht sein, so, ne, oder ich will auch nicht.
Aber interessant auch, weil du bist auch Captain, also auch in der Mannschaft, genau, wieder so der Anführer. Du
ziehst aber so wenn ich Weg, weiß, ich aber weil ich weiß, wenn ich weiß, so, ich bin der Captain und die Mannschaft steht hinter mir und will das, oder sieht das auch so, ja, dann mache ich das gerne, aber ich werde nicht, wenn es eine Gruppe ist, die Jana nicht als Captain haben will, will ich kein Captain sein, weißt du? Also ich habe wahrscheinlich so gleiche Ideen und würde Sachen versuchen anzustoßen, aber ich will dann nicht die Captain-Binde tragen, wenn ich weiß, alle denken so, boah, aber eigentlich ist doch jemand anders. Und, ne, so, das muss halt irgendwie zusammenpassen. Deswegen, ich will auch nie auf der Bühne stehen, wenn ich da nicht hingehöre. Also ich wäre voll gerne Sänger oder so, aber ich kann, wenn ich nicht singen kann, will ich nicht auf der Bühne stehen. So, weißt du, was ich meine? Also ja, es ist so ein Selbstbewusstsein, klar, wenn im richtigen Bereich und wenn es sein muss. Und, aber auch damals, als ich mit dem Schiri auf Samoa war, da war ich jetzt auch nicht so. Da war ich auch noch.
Schiri auf Samoa.
Oder nach Japan, das war jetzt nicht so, ja, wie cool bin ich denn, hier kommt Janne, ich fahre jetzt nach Japan und ich fahre jetzt nach Samoa, sondern es sind eher so dieses, ich bin neugierig und ich glaube grundsätzlich, dass man offen ist und Lust auf Sachen hat und grundsätzlich ist bei mir immer so dieses, warum denn nicht? Und ganz viele sagen, auch wenn ich mir zum Beispiel ein Lebensmodell vorstelle und sage so, ja, ich werde gerne irgendwie den Job machen und dann noch ein bisschen das und am besten noch ein bisschen Hockey spielen, dann sagen ganz viele so, ja, bist du bescheuert? Das geht doch nicht. Und dann sage ich immer so, warum denn nicht?
Sagt wer, ja.
Ja, genau, warum denn nicht? Also bevor ich nicht gefragt habe oder es probiert habe, das Konstrukt zu erstellen und merke, es geht nicht, nur weil jemand, also nur weil es nicht das klassische, typische ist.
Ja, aber das erfordert ja Mut, ne? Schon. Also so
genau, aber das
zu,
ist so,
auch
genau.
zu failen und halt so, du nimmst ja in Kauf, dass es schief geht. Und das,
genau.
das trauen sich ja auch.
Aber das
ist erstmal nicht.
Aber meistens unbedingt. Ist das, dass es schief geht, ja relativ überschaubares Risiko, weil es ist ja nicht so,
cool.
ich schmeiße jetzt 10.000 Euro rein und entweder geht die Aktie hoch oder runter, sondern ich frage einfach mal. Es ist ja meistens wirklich nur dieses. Ich spreche einfach mal kurz mit Lisa oder ich frage mal kurz den Trainer in Japan, ob sie eine Mannschaft haben. Und zack, kamen die mit einem Vertrag um die Ecke. So. Aber andere Leute hätten gar nicht gefragt und hätten weiter überlegt, hat Japan überhaupt eine Hockeyliga? Weil es weiß keiner, weil keiner mit Asien reden kann. Ja. So, ne? Und dann meinte ich so, ja, ich frage die einfach mal. So, ich hatte vorher nicht gedacht, ich gehe nach Japan. Ich habe den nur getroffen in Malaysia und meinte, wie ist das bei euch eigentlich?
Klar, ich habe den getroffen in Malaysia. Was ist denn so passiert? Of course.
Wir waren mit der Nationalmannschaft in Malaysia, haben gegen Japan gespielt. Und dann meinte ich so, weil keiner weiß, wie funktioniert Asien. Und dann meinte ich zu dem einfach...
Wie funktioniert Asien?
Ja, haben die ein System, sind die zentralisiert. Und ich glaube, das ist halt dieses auch mit dem Schiri so, wenn du nicht fragst, so, dann wirst du es nie wissen. Und das ist meistens wirklich ein kleines, noch nicht mal Risiko, sondern ganz klein nur einmal so dieses, warum denn nicht? Ja. Und ich frage und dann, wenn du merkst, da geht was, dann stößt du weiter vor. Und wenn nicht, dann, okay, dann weiß ich aber für mich...
Dann halt nicht.
Ja, dann geht's halt auch nicht, aber... So dieses, und das ist auch ganz, auch aus ganz engem Umfeld, selbst von jetzt Poldis und Freunden und Familie oder kommt, wird es auch manchmal kommen, so, hey, bist du, nur weil es jetzt nicht die Norm ist, bist du bescheuert, so, hey, geht auf keinen Fall. Ja, dann denke ich mir so, warum denn nicht?
Warum eigentlich nicht? Ja, ist cool. Ich habe mir noch hier aufgeschrieben übrigens, ich habe mir meine Notiz nochmal angeguckt, du hattest einen Move, immer du hast sie an die Nase gefasst und dann weitergemacht.
Gepopelt.
Nein. Genau, du hast mal ein bisschen gepopelt und dann, wenn es rauskam, dann hast du gedacht, ja gut, dann nicht. Nee. Wie witzig, hast du dir das selber ausgedacht? Also,
nee.
Wenn irgendwas nicht passiert, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, so, dann hast du dir an die Nase gefasst, so als abschließende Geste oder so.
Genau.
So wie Krone richten.
Einmal so weggewischt.
Das ist voll geil. Hast du dir das selber überlegt?
Voll geil. Nee, habe ich nämlich nicht. Das hat eine, wir hatten mal so eine Mental- oder so eine Verhaltenspsychologin, Coach dabei mit der Nationalmannschaft ein paar Mal. Und die sollte mich solche Sachen mit uns erarbeiten, wie gehst, ne, welche Farbe bist du, welcher Typ bist du, wie funktionieren wir als Team und so. Und da meinte die, die hat das beobachtet und meinte so, weil es ging darum, wie geht man mit Fehlern um und so. Und ich bin eigentlich ja schon immer relativ composed auf dem Platz. Also ich kann das sehr gut mit Fehlern umgehen und es wirkt so, als würde mich nichts jucken. Und so ist, also voll. Obwohl ich denke, natürlich juckt mich das irgendwo, aber vielleicht nicht so doll wie andere. Mhm. Und man sieht es vor allem nicht von außen. Und sie meinte dann, sie hat das beobachtet und meinte so, ja, Jana, du fässt dir immer an die Nase. Und ich so, und dann wurde es mir natürlich auch bewusst, weil ich dann wirklich gemerkt habe, wie ich es gemacht habe. Aber das hat sich bei mir einfach so, ja, das war für mich unbewusst.
Mega geil.
Und so habe ich es halt auch schon ziemlich früh immer ziemlich viel verarbeitet. Vielleicht hatte ich früher noch was anderes oder gar nichts, gar keine Bewegung. Aber das sind aber zum Beispiel Sachen, die wir jetzt arbeiten mit unserer Mannschaft auch, dass jeder so eine Safety-Box hat, wie hole ich mich zurück ins Spiel oder wie hake ich Sachen ab und wie... bringe ich meinen Fokus wieder
aufs Wesentliche. Das ist mega geil, weil das kannst du auch auf jeden Fall in deinem Leben abseits des Platzes ja voll anwenden.
Ja.
Also du wächst ja auch krass als Mensch.
Das kann halt was ganz, ganz Kleines sein, aber dass du merkst so, okay, stopp, jetzt trifft dich gerade ab in die Zone Rot oder was auch immer und jetzt machst du, das muss jeder für sich überlegen, was das ist, was für ein Zeichen es ist und dann schwenkst du wieder zurück und klar, wenn du da auf dem Hockeyplatz unter Druck, Fans und ein Trainer, der dich anschreit und Mitspieler, die dich anschreien und ich muss jetzt das machen und ich muss das machen. Wenn du das schaffst, dann schaffst du es auch im normalen Leben.
Passt jetzt perfekt zu einem Punkt, den ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Der eine schreit dich an, der andere schreit dich an. Fand ich interessant, dass du das in einem anderen Podcast gesagt hast. Feedback-Kultur innerhalb der Mannschaft ist manchmal ein bisschen schwer, vor allem unter Frauen. So. Mhm. Und wir sind eben beide in dieser Gruppenkultur aufgewachsen, in der man immer lernt, man muss immer feedbacken, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. So, weil man muss es immer direkt ansprechen auf dem Platz, weil man muss schnell reagieren. So. Und also ich hatte ja dann mit Kais Alsadi, der jetzt übrigens Herren-Nationaltrainer genau geworden ist, mit der war der erste Mann, der so zu uns kam und meinte so, okay, Girls, ich trainiere euch jetzt wie Jungs. Und ich werde so machen und ich werde euch feedbacken und so weiter. Und da kam das erste Mal das so auf, und da waren wir 15 oder so, dass wir gezwungen wurden, miteinander zu reden und eben auch zu sagen, so, oh, du stehst schlecht. keine Ahnung. Und deswegen war ich überrascht, dass du gesagt hast, dass es bei euch im A-Kader auch manchmal noch schwer ist, offen und kritisch so zu feedbacken.
Ja, aber es ist ja nicht jeder mit Kaiser Sadi aufgewachsen als Trainer, so, ne? Und je nachdem, auch das kommt auch dazu, du musst überlegen, in der Nationalmannschaft sind die besten Spielerinnen aus ganz Deutschland. Und manche kommen eben aus einem Verein, wo sie immer die beste Spielerin waren, in jeder Altersklasse, in jedem Jahrgang und immer der Superstar war in der Mannschaft. Und dann kommen sie in eine Mannschaft, wo plötzlich alle Superstars zusammenkommen aus ihren jeweiligen Mannschaften. So, und da ist es dann nicht mehr so, ja, alle gucken auf Lancy, weil du bist ja geil und du wirst nicht nur noch gelobt.
Auf mich haben auch safe immer alle geguckt, auf jeden Fall.
Du kennst es
war,
ja, das
war noch nie anders in meinem Leben.
Nein, sondern plötzlich ist es so, huch, da sind noch andere, die gleich gut sind oder vielleicht ein bisschen besser, weil wir so irgendwie als Team zusammen. Und das ist halt nochmal was ganz anderes, wenn du erstens nicht die Aufmerksamkeit kriegst, die ungeteilte Aufmerksamkeit von Trainer und Lob und
klingt
alles.
Klingt ein bisschen wie Einzelkind.
Sondern irgendwie das Miteinander und das ist halt wirklich auf richtig hohem Level. Und deswegen ist es für manche gar nicht so natürlich auch so dieses, sich auch um andere zu kümmern. Also ich feedbacke ja dir, weil ich dadurch feedbacke dir, was auch immer du besser machen kannst, weil ich will, dass du besser wirst.
For the higher purpose. So.
Ja, weil ich will, dass du besser wirst, weil ich weiß, wenn du besser wirst und ich besser werde, werden wir zusammen besser. So nicht, ich feedbacke dir jetzt, dass das scheiße war, damit du endlich mal hörst, dass das scheiße ist und damit du mal merkst, wie schlecht du bist, sondern... Ja. Also das, ich habe das auch ganz früh gesagt bekommen, dass von irgendeinem Trainer schon mal so, du kriegst ja nur Feedback, weil ich glaube oder weil ich weiß, dass du es besser kannst. Eigentlich, wenn du kein Feedback bekommst, ist das ein schlechtes Zeichen, weil alle denken, naja, okay, komm, lass es, weil Jana kann es eh nicht besser. Das musst du ihr nicht sagen, wird sich nichts tun, genau, bringt nichts. So, und deswegen ist es eigentlich so, und das aber schwer und gerade für Mädchen vielleicht noch ein bisschen mehr schwer zu verstehen, das ist jetzt kein Angriff,
und es ist kein
sondern
Gezickel.
Jemand will mir helfen. Ja. Genau, das ist eigentlich bin ich dankbar dafür, dass mir jemand helfen will und mir sagt so, ey, übrigens, so, und ganz oft sind es ja auch Sachen, die man selber in dem Moment gar nicht irgendwie, also wenn ich jetzt dir sage, lauf nicht ins Vorhandbrett, dann ist das so ein Feedback, das brauchst du nicht, weil du hast selber gemerkt, du bist gerade ins Vorhandbrett gelaufen, hast den Ball verloren, das war nicht gut.
Ja.
Aber wenn ich dir sage, stell dich mal dahin oder den nächsten Ball brauche ich dich hier, dann ist das sehr, sehr wertvoll und kein Angriff, sondern es ist wirklich konstruktives Feedback, damit wir gemeinsam besser werden.
Und dann
aber das zum Beispiel, wenn man jetzt im Job dann ist, irgendwann kein Feedback bekommt, dann ist man, das ist komisch, weil man so das gewohnt ist, immer wieder so, ja, nein, vielleicht gut, schlecht, macht so,
ja.
Dass man manchmal wirklich aktiv hingeht und sagt so, sag mal, so, man ist das ja auch gewohnt, ne? Manche, und wir brauchen das dann auch danach, aber das ist nicht für alle natürlich, Feedback zu geben.
Nächster Punkt, an dem ich so denke, du bist auf jeden Fall ein besserer Mensch in der besserer Kandidat in der Workforce durch die Umgangsform im Team, safe.
Ja.
Ja.
Das, also dieses Performance under Pressure oder überhaupt auch einfach, wir kriegen ja auch viel,
under pressure ist schön,
viel
ja.
gutes Feedback, aber wir kriegen ja auch, also viel gut überliefertes Feedback, aber du wirst ja auch immer mal angeschrien von Rand.
Ja.
Und das musst du dann halt auch kurz filtern in, achso, was war die Message von diesem völlig unterirdischen Anschreien? Ja. Ah ja, danke, ja, okay, mach ich. So, also das, wenn du das kannst, dann kannst du es auch mit dem Chef umgehen, der dir irgendwie einfach mal auch negatives Feedback gibt oder wenn die Zahlen nicht stimmen.
Okay, lass uns zum Draft kommen, weil wir haben noch drei Kategorien und reden natürlich auch schon eine Weile. Obwohl, du meintest schon am Anfang, du redest so derbe schnell manchmal. Wahrscheinlich hast du auch in diese Dreiviertelstunde jetzt schon 60 Minuten.
Ich habe uns voll langsam gesprochen gerade.
Na, okay.
Das langsam als letztes Mal, ich verbessere
mich. Okay. Ich bin stolz auf dich. Gutes Feedback Draft. An der Stelle. Draft.
Danke.
Pick something.
This one.
Shootout. Konntest du nicht lesen?
So
Shootout. Out.
Kann ich sogar.
Das ist die, kannst du auch, gibt's auch im Hockey übrigens. Aber heute wird's nicht auf der Platte ausgetragen, sondern hier. Entweder oder, einmal musst du eine Skala-Einschätzung machen, aber kriegst hin.
Okay.
Okay, diese, tell me more. Was sagt sie? Bereit?
Yes.
Athlet oder Businessfrau?
Beides. Athlet. Muss ich im Olympischen Jahr sagen.
Okay. Ja. Laufen oder pumpen?
Laufen.
Echt?
Klar.
Du würdest lieber einen Marathon laufen als...
Nee, nicht einen Marathon laufen, aber du kannst ja ganz verschiedene Laufsachen machen.
Crazy.
Aber ich laufe lieber, als nur an der Hantelstange zu stehen.
Huh.
Ich meine, Hockey ist ein Laufsport, ich kann ja nicht.
Klar, aber so, also ich habe
ja auch. Das ist ja auch Sprinten, gefühlt, Richtungswechsel.
Ich fand immer Pumpen geiler als Laufen.
So siehst du auch aus.
Great. Danke an der Stelle. Lieber immer anführen oder auch mal Birn aus und folgen.
Lieber immer anführen.
Hm. Heim oder auswärts?
Boah, ich würde es eigentlich auswärts sagen, aber eigentlich freue ich mich auch mal über Heim. Heim.
Durchgeplant und umgesetzt, ich habe gespuckt, oder Sponti und mit dem Flow?
Sponti mit dem Flow.
Ja, wer auch, hat man jetzt auch gemerkt. Hamburg oder London?
Hamburg.
Selbstbewusst, unerschütterlich oder antastbar und auch mal wackelig?
Antastbar und auch mal wackelig.
Was ist für dich wertvoller? Ein Titel bei einer WM oder bei Olympia?
Olympia, Digga.
Echt? Klar. So schnell, Digga. Okay, sorry. Jetzt Skala von 1 bis 10. Einordnen bitte. 1 ist kacke, 10 ist geil. Fitnesstests für den DHB. Ich habe DFB geschrieben. Wow.
Für die den will ich gerne mal machen. Ja. 1 ist kacke. 3. Naja, komm. 4.
Okay. Ja, ich hätte gesagt sogar, du machst mehr, weil du bist ja schon auch sehr so.
Also ich finde, ich hätte mir gerne die Ergebnisse und würde da gerne dran arbeiten, aber die wirklich durchzuführen ist so, oh. Nicht das ist jetzt so der, nee, gibt Cooleres, ja, gibt viel Cooleres. Aber das, also Wichtigkeit 10, Durchführungsspaßfaktor, ja. Minus 2.
Ah ja, nein. Und dann kommen wir natürlich kommen wir auf die 4.
Tja, Mathe-LK.
Wen hat das eigentlich in Mathe-LK? Interessiert niemanden Stockstrom. Außer mir? Stockstrom, unser Schulleiter übrigens. Mhm. So, und die Frage aller Fragen, Camu oder Gito?
Gito. Sich stark geändert.
Ja, Camu heißt kalte Muschi, das ist das Hockey-Getränk, Rotwein-Cola.
Das haben wir früher immer getrunken, aber jetzt kann ich das, boah, nee.
Nee, glaube ich auch. Ich möchte nochmal fragen, Auswärtsspiel?
Nee, ich finde es cool, wenn man andere Länder sieht, andere Städte sieht und andere Stadien sieht in dem Sinne. Ja. Also zum Beispiel in Holland spielen, das ist mega geil. Ich spiele fast wieder in Holland,
die Kultur
alle gegen uns sind, ne? Ja. Aber Stadion ist voll und die Stimmung ist geil.
Ja.
Oder in Argentinien, wo irgendwie 90.000 Frauen gefühlt dann auch wirklich Frauen
was
sind.
Was man sich nicht vorstellen
und
kann
alle
hier.
Und alle so, Mamo, Argentina. Und in Deutschland gibt es auch coole Heimspiele.
Das ist schön gesund.
Ist nochmal eine andere, soll ich nochmal? Ja. Nochmal eine andere Kultur einfach in Deutschland. Deswegen, ich sehe gerne mal auch andere Orte, aber natürlich ist eigentlich am schönsten vor Heimpublikum.
Heimkulisse. Und was ich interessant fand, du hast gesagt, antastbar und auch mal wackelig. Und so wirkst du aber fast nie. Und so habe ich dich auch nie kennengelernt. Hast du es mehr gesagt, weil so jeder auch mal ist? Oder nee, weil du dich auch wirklich so...
Ich glaube, das waren jetzt auch die beiden Extreme.
Ja, ist, natürlich.
Ich bin trotzdem sehr, sehr offen für auch Feedback und kritisches Feedback und hinterfrag auch mal so und passt dann auch. Wie gesagt, sobald, wenn ich merke, egal wie überzeugt ich von meiner Spur bin, wenn ich merke, sehen die anderen nicht so, dann ändere ich das, weil ich will ja nichts überstülpen, sondern ich will das Beste für uns. So, deswegen meine ich höre mir da auch gerne Sachen an und passe auch gerne an. Und wackelig ist jetzt vielleicht klingt jetzt sehr extrem, aber ist natürlich schon, dass man auch mal, wenn man selber nicht performt hat oder irgendwas nicht gelaufen ist oder so, dass man dann auch überlegt, so ja, ist es denn eigentlich so gut? Oder also ist jetzt nicht, dass ich hier mit zu dicken Eiern rumlaufe, sondern ich bin auch sehr selbstkritisch. Was aber nicht heißt, dass ich dann umkippe, sondern nur so, und ich glaube, das brauchst du, diese Momente, wo du selber mal kurz justierst und sagst, weißt du, es geht ja nicht um die anderen, sondern es geht genauso um mich.
Ja.
Und wenn ich das nicht vorlebe, dann kannst du es auch nicht von den anderen erwarten, dass du irgendwie dich selber auch besser machst.
Ja.
Und das finde ich irgendwie das Coole, dass das jetzt auch immer noch ich bin immer schockiert, dass ich so viele Spiele habe, weil ich denke immer so, ich kann noch so viel besser machen.
Du meinst deine
Länderspiele,
ja?
Oder auch, egal, also so lange schon Hockeyspiele, weil es gibt noch so viel, was ich besser machen kann. Und irgendwie, das finde ich das Schöne, dass es immer weitergeht. Es ist nie so, du bist nie perfekt, du hast nie das perfekte Spiel und vor allem nicht 20 nacheinander.
Ja, geil. Nimm einfach mal den nächsten hier.
Ach so, wir machen alle.
Klar, wir machen alle.
Achso, spinnst du? Den magischen jetzt.
Nee.
Head Coach.
Who is your Head Coach? Was würdest du sagen, wenn du so auf deine 300 Länderspiele und vielleicht auch 300 Bundesligaspiele, ich habe keine Ahnung, wie viele du hast, zurückguckst oder auch auf, weiß ich nicht, deine Schulzeit oder deine ganzen Reisen. Wer ist ein Mensch, es können auch mehrere sein, aber so, der besonders heraussticht, der dich besonders beeinflusst hat?
Also, meine Eltern sind schon krass. Weil die als Einzige das alles mitgemacht haben. Oder mein großer Bruder, der übrigens auch viel zu dieser Resilienz, glaube ich, beigetragen hat. Mhm. Weil man halt immer schlechter war und immer kleiner war. Aber trotzdem immer krass wieder probiert hat und immer dranbleibt. So. Und ich lernte ziemlich früh, dass nicht alles immer so läuft, wie du willst. Und du trotzdem weitermachst. Aber so jetzt wirklich auch aus dem Sportbereich war es. Also zum Beispiel Jamie Müll, das war, glaube ich, nochmal so ein Turning Point. Der kam 2012 nach London. Als Head Coach, genau, als Nationalmannschafts-Head Coach.
Tatsächlich, ja.
Und hat dann übernommen und der meinte so, ich weiß noch, das erste Gespräch, weil wenn ein neuer Trainer kommt, weißt du nie so, bist du noch im Kader, wie sieht der wen? So, und
man, auch crazy, dass auch nicht du wirklich das denkst, ne? Nach 200,
ja, obwohl, aber das war 2012, war ich, okay, hat ja auch schon 100, keine Ahnung, aber so, aber man ist ja trotzdem erstmal kurz wackelig und ist so, naja, vielleicht hat er eine ganz andere Vorstellung von der Mannschaft, so. Und dann meinte der, sein erstes Gespräch mit mir war so, ja, Janne, weil der hat vorher einmal bei Berlin kurz ausgeholfen, Interimstrainer gemacht in der Bundesliga und meinte dann so, Janne, in der Bundesliga kenne ich dich mit Rasierklingen unter den Armen und hier spielst du einfach so mit rechtes Mittelfeld. So. Er hat sich halt Olympia vorher angeguckt und so, was ist denn da los? Und
was ist
so,
das für eine Metapher?
Rasierklingen unter den Armen? Ja, und ich auch so, ja, erstmal so, wie Rasierklingen unter den Armen? Aber eigentlich war es voll positiv behaftet, weil in der Bundesliga war ich Innenverteidigung und habe so den Laden geschmissen und so war so wahrscheinlich sehr präsent. Und in der Nationalmannschaft war ich rechtes Mittelfeld und da kannst du halt sehr präsent sein, wenn du den Ball hast und, ne, irgendwie Alarm machen kannst, aber wenn du den Ball nicht kriegst und nicht,
naja,
wenn du nicht zentrale Achse bist, dann kannst du auch nicht so Einfluss nehmen. Und da war ich ein bisschen so, wusste ich jetzt nicht, ist das jetzt irgendwie eigentlich blöd oder ist das gut oder, naja. Auf jeden Fall hat der mich dann in die Innenverteidigung gezogen und in der Nationalmannschaft auch, weil er meinte so, ne, ich kenne dich, wie du das in der Bundesliga machst du jetzt hier auch. Und hat mich viel, er sagt immer, gefordert und gefördert. Mhm. Also auch richtig hart, aber immer mit dem Hintergrund, ich fördere dich dadurch.
Im Sinne von Feedback?
Ja, und auch, genau, Anspruch, Feedback, das ja, muss besser. Ja. Das, also es war ja nie, eigentlich nie gut genug, aber trotzdem wusste man, das ist eigentlich ein Fördern und nicht ein Hau drauf. Also man wusste, eigentlich ist es ein, er will das Beste für uns. Und da hat er, glaube ich, und er hat ja auch angefangen mit diesem Kulturwandel, den wir dann in den Danas jetzt auch über Jahre gelebt haben und weswegen wir auch mit ihm in der Bronze gewonnen haben. Und also ich glaube, das war so eine Schlüsselposition. Aber ja, grundsätzlich habe ich letztens auch drüber gesprochen. Ich hatte Glück, dass ich ganz am Anfang in meiner Hockeykarriere ziemlich gute Trainer hatte. Mhm. Obwohl man immer denkt, ja, das sind doch die kleinen Furzis, so, die können eh noch nichts. Warum soll man jetzt einen guten Trainer da hinstellen? Aber ich glaube, in jeder Sportart ist das halt entscheidend, dass du genau die Grundlagen, also ihr zum Beispiel habt total Glück, dass ihr Kaiser wird, dass du genau die Grundlagen richtig legst und gut legst und nicht sagst, naja, die Kleinen kann ja noch jemand anders bespaßen und wenn sie dann so und so alt sind, dann kommen sie zu mir. Weil dann ist eigentlich schon fast ein bisschen zu spät für diese ganzen Feinmotorik und diese ganzen, ja, die entscheidenden Sachen, an denen du am Ende nur noch feilst und nicht mehr neu ausbildest in dem Sinne.
Würdest du auch sagen, dass diese Förderung und Forderung von Jami auch Auswirkungen auf dein Ich neben dem Platz hatten?
Ja, ich habe mich auch in der Zeit, glaube ich, ziemlich viel noch so entwickelt, also persönlich, ich meine, vom Alter her sowieso, weil dann bist du halt noch so in der Findungsphase teilweise. Er hat mir früher auch zum Beispiel geraten, dass ich mich von meinem Partner trenne, weil er meinte, das ist nicht gut für Olympia, nicht so, Moment. Also so weit, aber da habe ich, aber so weit, dass du dann auch sagst, so, nee, komm, das ist immer noch mein Ding, so, ja, aber ja, so, also so krass hat er es auch nicht gesagt, aber so zumindest, dass man auch mal drüber nachdenkt, nicht nur auf dem Hockeyplatz, sondern auch drumherum, so, passt das eigentlich alles und ist das alles Wahnsinn, so, wie es sein sollte und will ich das jetzt noch studieren oder nicht und ich wollte zum Beispiel eigentlich auch mein MBA nach Olympia dann fertig machen und dann war ich wieder so, nee, Mann, nach Olympia noch eine MBA-Thesis schreiben, da gar keinen Bock drauf, ich mach das davor und hab das dann nachts auf den Rückbänken gemacht und so, aber das ist halt, da musst du halt dazu selber kommen, zu der Entscheidung, die dann durchziehen und dann nicht danach sagen, ja, sorry, ich hab scheiße gespielt, weil ich hab noch nachts meine Thesis geschrieben, die letzten 5 Wochen, so. Und das sind, glaube ich, so Sachen, wo du einfach ganz viel Findungsprozesse hast, sowieso in deinem Leben und die wurden sicherlich noch mal mehr getriggert, weil du immer dieses, im Sportumfeld das immer auch hattest und gelernt hast und dann aber auch auf Privatleben halt auch angewandt hast.
Ja, geil. Guter Herr Coach.
Ja.
Nice.
Aber also wie gesagt, es gibt auch, also wenn du andere Mädels in der Mannschaft fragst, das ist immer so eine Hassliebe, ne? Weil die auch sagen so, boah, der hat mich mal so fertig gemacht. Und wo ich dann immer sage, so von außen, neutral betrachtet, klar, der war fies, aber der hat nicht immer nur einen fertig gemacht, sondern hat jeden so ein bisschen, aber jeder dachte, er hat nur mich fertig gemacht. Ja. Weißt du, so, aber ja, genau, ja, ja. Genau das Richtige, weil er halt bei vielen echt dadurch viel rausgeholt hat, ja. Auch wenn es unangenehm war.
Jeder braucht ja auch was anderes, so, ne? Und das, was du genau. Als Förderung empfindest, ist vielleicht fertig machen, in Anführungsstrichen, ja. Für jemand anderen, ja, aber cool. Mhm. Thank you. Und dann zu guter Letzt.
Einwurf.
Einwurf ist dein Thema, dass du dir dein Blick. Du so,
Ich glaube, wir haben es jetzt schon so ein bisschen angerissen, dieses, dass Frauen sich manchmal kleiner machen, als sie sind. Aber immer, also auch Jobbewerbung, wenn du so eine Jobausschreibung siehst, da würden Frauen sagen so, naja, das dementspreche ich ja nicht, das kann ich alles nicht. Und Jungs würden sagen, ja, das kann ich aber richtig gut alles. Und am Ende sind sie wahrscheinlich gleiches Level. Es ist ja immer so eine Typsache. Und ich sehe das jetzt immer wieder. Ich weiß, wie viel Zeit ich damals im Garten verbracht habe mit irgendwie Hockey, Fußball spielen oder im Club. Immer in jeder Halbzeit ist man auf den Platz gerannt. Und wenn du heute guckst, dann ist es so, da kommen mal ein paar Jungs und machen in der Halbzeit irgendwie versuchen zu schlänzen. Aber die Mädchen machen das nicht mehr so. Ne? Oder auch vor dem Training wird jetzt halt gequatscht. Ja. Was auch cool ist, weil das muss man auch machen als Mädchen, aber Jungs daddeln halt vorm Training. Und ich glaube, so das sind so Sachen, wo ich denke, so irgendwie kann man da auch, man kann auch quatschen und trotzdem ein bisschen zocken. Und am Ende sind es genauso diese Unterschiede, die am Ende den Braten fett machen. Ob man, weißt du, so das einfach nochmal ein bisschen mehr macht oder sich auch zutraut, so, hey, ich kann richtig gut werden, wenn ich einfach genug trainiere und mich richtig da einstelle. Aber das ist so ein bisschen diesen Glauben daran haben. Oder die Schutzmauer ist schneller oben bei Mädchen als bei Jungs, weil die denken, oh nee, stell dir vor, ich schaff's nicht oder ich verliere den Ball. Oder auch Reaktionen auf dem Platz, wenn jemand einen Fehler macht, ein Mädchen einen Fehler macht, dann kommt erstmal so eine coole Bewegung, weil das ist ja sonst peinlich, wenn man von draußen zuguckt und ich so. Und wenn ich von draußen zugucke und sehe jemanden so eine Bewegung machen, denke ich so, das ist jetzt richtig peinlich, weil cool wäre eigentlich, ich dreh mich um und renn zurück und hol mir den Ball zurück. Mhm. So, aber das ist immer so dieses eigene Wahrnehmung, äußere Wahrnehmung.
Ja.
Und ich glaube, wenn man das hinkriegt, so auch sich selber mal von außen zu sehen, übrigens, ja, so einfach so reflektieren mal so, dann, glaube ich, werden viele Mädchen viel erfolgreicher, weil sie sagen so, hey, fuck it, warum denn nicht? Warum kann ich denn jetzt nicht? Und naja, das ist jetzt nicht dumm oder peinlich, wenn ich einen Fehler mache, sondern ja, it's part of it und ich gebe jetzt einfach Gas und hole mir den nächsten so. Aber das ist, glaube ich, schwer, auch gerade in so einem Pubertätalter, wo man sich als Mädchen dann auch irgendwie so selber findet und irgendwie cool sein will und also ist ja eine unsichere Phase so einfach in seinem Leben. Aber deswegen denke ich so, der Sport kann dir so viel Halt geben und Selbstbewusstsein geben, dass du halt einfach auch dann, dass es immer natürlicher wird für dich, einfach in allen Lebensbereichen nach dem Besten zu streben. Also wenn du das willst.
Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung auch zum letzten Part des Podcasts. Wir sind auch zeitlich jetzt ganz gut am Start. Ich gebe nämlich nochmal immer am Schluss das Wort an meinen Gesprächspartner und bitte um einen kleinen Pep-Talk quasi. Was würdest du den Girls, also oder auch Boys, die hoffentlich zuhören, da draußen sagen so oder mitgeben als Motivation? Und wenn wir jetzt gerade das als letzten Punkt gehabt haben, so es wäre eigentlich geil, wenn Girls, vor allem über die wir jetzt geredet haben, aber für jeden gilt das ja, diese Schutzmauer nicht so aufbauen oder aufrecht halten. Was würdest du mitgeben, vielleicht als Tipp an der Stelle?
Ich glaube grundsätzlich, egal ob Junge oder Mädchen, ist das so ein bisschen dieses Strive for the impossible. Also streb nach dem eigentlich Unmöglichen oder trau dich danach zu streben, weil egal was es am Ende wird, es wird auf jeden Fall besser und cooler, als wenn du es gar nicht erst probiert hättest. So, es gibt ja auch dieses Sprichwort, wenn du gar nicht erst probierst, hast du schon verloren. Und ich glaube, so das ist genauso dieses Warum nicht. Und ja, es ist cool, Träume zu haben und es ist cool, ein Ziel zu haben. Und deine Schwester rudert gerade über den Atlantik. Ja. Und wenn die jetzt irgendwann abbrechen, feiern wir die alle trotzdem, weil das einfach cool ist und sie einfach schon mehr gemacht haben als alle anderen. Und so das ist, glaube ich, so dieses Entscheidende. Wenn du das Mindset hast, dann kommst du auf jeden Fall weiter. Wo du am Ende endest, ist nochmal was anderes. Aber so diesen Mut zu haben, würde ich im Leben richtig viel weiterbringen und auch einfach absetzen von anderen Leuten. Und das ist das Schöne, das kann nämlich jeder, dieses Mindset kann jeder haben, egal ob du aus einem reichen, armen Elternhaus kommst, ob du eine gute Bildung hast oder nicht, es ist einfach nur so, hast du Lust, irgendwie ein Stück weiterzukommen? Und dann kommst du es auch.
Ja, ist geil. Thanks.
Sehr, sehr gerne.
Danke für das Gespräch,
Jane.
Let's Fets. Wow, ja.
Du in die Gym und ich.